Im Jahr 1867 wurde nur in einer Nacht ein Geschäft abgewickelt, das sich im Rückblick für die Amerikaner als ein großer Gewinn und für die Russen als ein großer Verlust herausgestellt hat. Es ging um den Verkauf von Alaska. Zu diesem Zeitpunkt gehörte Alaska schon für über 100 Jahre zum damaligen Zarenreich. Einige Zeit hatten sie sehr gute Geschäfte mit Alaska gemacht. Sie haben große Einkünfte erzielt, vor allem durch den Verkauf und den Vertrieb von den Fellen von Seeottern, Walrosszähnen. Sie hatten Kohle abgebaut, sie haben Eis in die USA unter anderem auch verschickt. Damals gab es noch keine Kühlschränke, deswegen musste viel Eis auf den Weg gebracht werden. Doch jetzt hatte Russland seinen Vertreter, den Eduard von Stöckel, ausgesandt. Er sollte sich nach einem guten Deal umschauen, um Alaska zu verkaufen. Die Einnahmen sind inzwischen zurückgegangen. Die weiten Wege aus Russland, also die befahrbaren Wege von Russland nach Alaska, waren sehr ermüdend, sehr lang, sehr weit. Und zudem sahen die Russen immer wieder die Gefahr, dass sie Alaska nicht wirklich verteidigen konnten, weil die Briten aus Kanada heraus, damals waren die Briten noch eine große Macht, Zugriff hatten auf Alaska, und sie sahen keine große Chance, dieses Landstück zu verteidigen. Und so machte sich dieser Eduard von Stöckel im Auftrag des Zaren aus, um einen guten Deal zu finden, Alaska zu verkaufen. Der von Stöckel sollte ein Mindestgebot von 5 Millionen Dollar erzielen, doch er war ein geschickter Verhandler und hat in dieser Nacht den Preis hochtreiben können auf 7,2 Millionen Dollar. Und in einer Nacht ging dann dieser Deal über die Bühne. Alaska geht von Russland über an Amerika. Die Russen hatten ein scheinbar gutes Geschäft gemacht, und in der USA, in Amerika, kam der Deal bei den Menschen überhaupt nicht gut an. Die New York World titelte dann am 1. April 1867, dass Russland hat uns eine ausgelutschte Orange verkauft. Ja, also die Russen haben Alaska komplett ausbluten oder komplett ausgenommen, jetzt geben sie uns etwas, wo nichts mehr zu finden ist. Oder sie haben spöttisch über Alaska gesprochen, als das ist das Eisbärengehege oder das ist eine Gefriertruhe, wofür brauchen wir dieses Land? Wir wissen, Ende des 19. Jahrhunderts brach der große Goldrausch aus in Alaska, viel Gold zu finden in diesem Teilstück. Nachher dann im Jahr 1968 wurden die größten Ölreserven Amerikas in Alaska gefunden. Und rückblickend hat sich der Kauf von Alaska für Amerika als großer Glücksfall herausgestellt und einen Reinfall für Russland. Rechnet man die Inflation ein, des Dollars, so hat die USA damals circa, also mit unserer heutigen Währung des Dollars, hat Amerika damals circa 150 Millionen US-Dollar nur bezahlt und hat jetzt aber Ölreserven in Mengen. Doch wisst ihr, das ist nicht der größte Deal oder der größte Tauschhandel in der Geschichte oder das beste Geschäft, das je gemacht wurde. Der größte Tausch in der Geschichte, der beste Deal, der je stattgefunden hat, ist das, was uns in der Bibel in diesem einen Vers beschrieben wird. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Hier wird Sünde für Gerechtigkeit eingetauscht zwischen dem sündlosen Jesus Christus und einem Sünder. Und dieser Deal geht zurück auf Gott, den Vater, der diesen Tausch initiiert und ausführt. Was wird getauscht? Wer tauscht? Wie wird getauscht? Warum wird getauscht? Diesen Fragen möchten wir heute nachgehen. Zuerst möchte ich aber diesen Text nochmal in seinem näheren Kontext lesen. Ihr könnt gerne die Bibel aufschlagen, 2. Korinther 5, und wir lesen ab Vers 14 bis 21. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich möchte kurz zusammenfassen, um was es hier geht, bevor wir hier zu diesem Vers kommen, den ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte. Paulus berichtet hier davon, dass sein Dienst, sein Wirken, also dass er jetzt ein Apostel ist, der sein ganzes Leben dafür hergibt, für Jesus Christus zu leben und die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkünden, dass er das macht, weil er angespornt ist von der Liebe von Jesus Christus. Diese Liebe von Jesus Christus, die Botschaft der Liebe, das Evangelium, das Jesus Christus sich hergibt für Sünder, das spornt ihn an. Und Paulus erfasst die Kernelemente dieser Botschaft jetzt in dem weiteren Verlauf zusammen. Er spricht in Vers 14 zum Beispiel von der stellvertretenden Strafe. Einer ist für alle gestorben. Jesus Christus hat die Strafe für die Sünde im Namen oder anstelle seines Volkes als unser Stellvertreter bezahlt. Dann spricht er auch von der Lehre der körperschaftlichen Stellvertretung. Da heißt es, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Ich möchte das veranschaulichen. Stell dir vor, es ist ein WM-Finalspiel. Und es ist in die Verlängerung gegangen und jetzt ist man im Elfmeterschießen. Und man ist bis zu diesem Punkt im Elfmeterschießen gekommen, wo jetzt der Schütze antritt. Und hier entscheidet es sich, wenn er das Tor trifft, dann ist diese WM gewonnen. Dann kann man den Pokal in die Höhe halten, dann ist der Sieg da. Und wenn dieser Schütze dann antritt, dann tritt zwar er persönlich an, aber eigentlich tritt er für seine ganze Mannschaft an. Er tritt für eine ganze Nation an, die dann, wenn er trifft, mitfeiern, mitjubeln kann, weil der Sieg dieser Mannschaft, dieser Nation gehört. Und es besteht so eine enge Verbindung zwischen Jesus Christus und seinem Volk, dass er sein ganzes Volk in dem gesamten Vermittlungswerk vertritt. Was für ihn das Haupt gilt, gilt auch für uns seinen Leib. Als Jesus Christus am Kreuz starb, starb auch sein Volk mit ihm am Kreuz. Das Volk, das er vertritt, stirbt mit ihm. Und mit ihm sterben auch wir der Sünde. Und als Jesus Christus auferstanden ist zu neuem Leben, werden auch alle die, die er vertritt, mit ihm auferstehen, zu neuem Leben mit ihm. In Vers 15 spricht Paulus von der Lehre der Heiligung und erklärt, und dass Gott uns gerade deshalb und dafür gerettet hat, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Gott hat uns Gerechtigkeit verliehen und diese soll sich jetzt in praktischer Gerechtigkeit und gegen Gehorsam gegenüber Jesus Christus zeigen. In Vers 16 und 17 erklärt er dann, dass die Heiligung eines Gläubigen ihren Ursprung darin hat, dass er von Gott wiedergeboren wurde. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wenn jemand durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden wird, ist er durch den Heiligen Geist völlig verwandelt worden. Er hat jetzt ein neues Denken, ein neues Wünschen, ein neues Begehren und eine neue Ausrichtung, eine andere Disposition. Eine neue Sicht ist in seinem Leben auf die Dinge eingezogen. Er sieht Jesus Christus zum Beispiel völlig anders. Er hat Jesus Christus jetzt als herrlichen Erlöser erkannt. In 18 bis 20 erklärt er dann, wie diese Neuschöpfung entstanden ist. Der Mensch wurde durch das Evangelium der Versöhnung wiedergeboren. Jeder Mensch wird als Sünder geboren. Von Geburt an sind wir Sklaven der Sünde. Und als Sünder haben wir Gottes Gebote gebrochen, wir haben uns von unserem Schöpfer abgewandt und haben uns eigene Lebenswege gesucht, unsere eigene Ehre gesucht, wir wollten eigene Götter sein. Und so sind wir zu Feinden Gottes geworden. Kolosser 2,21 wird uns gesagt, auch ihr, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Also wir waren feindlich gesinnt, von Gott entfremdet, gegen ihn ausgerichtet, als Rebellen gegen diesen Gott. Doch Gott ergreift die Initiative, um mit seinen Feinden Frieden zu schließen. In Vers 19 heißt es, Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete. Und hier kommt eine zentrale und bedeutende Frage ins Spiel. Wie kann ein heiliger Gott Sünden vergeben? Wie kann ein heiliger, reiner, gerechter Gott, dessen Wesensart alles Böse und jede Sünde und jede Verfehlung bestrafen muss, jetzt auf einmal Sünde nicht anrechnen? Wie ist das möglich? Wenn es Sünde uns vorher zu Feinden Gottes gemacht hat, wie kann er jetzt auf einmal Sünde nicht mehr zur Beurteilung einer Person heranziehen? Hat sich Gott in seiner Beurteilung geändert? Hat sich Gott in seinem Charakter geändert? Nimmt es Gott jetzt nicht mehr so genau? Schaut er über Sünde jetzt einfach hinweg? Kehrt er Sünde jetzt einfach unter den Teppich? Wenn Gott heilig ist, muss er Sünde bestrafen. Auf welcher Grundlage kann ein heiliger Gott die Sünde von Sündern ihnen nicht mehr anrechnen? Das ist die zentrale Frage des Evangeliums. Auf welcher Grundlage kann Gott Sündern gnädig sein und denen vergeben, die es verdienen, für ihre Verbrechen ewig zu sterben? Mit welchem Recht können wir Menschen anflehen und sie auffordern, lass dich versöhnen mit Gott? Wie können wir ihnen Gewissheit zusprechen, dass Gott nie wieder irgendeine Sünde von ihnen hochhalten wird und sie ihnen vorhalten wird? Wie können wir jemandem versprechen, komm zu Jesus Christus und du bist gerettet und keine Sünde wird dir jemals vorgehalten werden? Wie können wir das machen? Liebe Zuhörer, unsere Antwort findet sich hier in diesem Vers 21. Hier ist das Zentrum der guten Nachricht des Evangeliums. Und hier unterscheidet sich das Christentum von jeder Religion. Hier ist die Spitze des Evangeliums. Hier ist der Kern der guten Nachricht. Die Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Aufgrund der Zurechnung der Sünde an Jesus Christus und der Zurechnung seiner Gerechtigkeit an uns. Dieser großartige Tausch. Unsere Sünde ihm zugerechnet, seine Gerechtigkeit uns zugerechnet. Und diese Zurechnung empfangen wir allein durch Glauben, unabhängig von jeglichem Werk oder jeglicher Bemühung. Im Kern des Evangeliums steht der größte Tausch der Geschichte. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Vers 21, wer ist der Er, mit dem hier ja der Satz beginnt? Denn er hat, wer ist er? Schaut mal zurück in Vers 20, da werden wir aufgefordert, wird uns gesagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und jetzt in Vers 21 kommt die Begründung, wieso wir uns mit Gott versöhnen lassen sollen. Denn er, also das ist Gott, hat seinen Sohn für uns zur Sünde gemacht, deswegen sollen wir uns versöhnen lassen. Der Ursprung der Erlösung liegt in einem liebenden, rettenden Gott begründet. Schon in Vers 18 hatte Paulus gesagt, schaut ein bisschen zurück, da heißt es, dies alles aber kommt von Gott. Gott ist der Ursprung. Wenn wir uns die Frage stellen, wie kann ein Mensch Frieden mit Gott haben, so lehrt uns die Bibel, dass wir Gott sehen sollen, der die ganze Grundlage geschaffen hat, damit wir mit ihm versöhnt werden. Der ewige Gott ist es, der dem Sünder nachgeht und ihn zum Frieden ruft. Obwohl Gott selbst keine Schuld zukommt dafür, dass der Mensch gesündigt hat und der Mensch selbst sich gegen Gott erhoben hat und Gott nicht haben möchte und Gott entflieht und immer wieder ausbüchst und so weit wie möglich von Gott entfernt sein möchte, ist Gott derjenige, der den Frieden initiiert und den Frieden zwischen Gott und Mensch schafft. Die Errettung des Menschen ist vollständig Gottes Werk und auch Gottes Plan, vollkommen nur seinem Willen, seinem Charakter entsprungen und auch vollständig nur von ihm gewirkt und geschaffen. Die Bibel lehrt sehr deutlich, dass wir Menschen selbst keinen Frieden mit Gott schaffen können und vor allem, dass wir auch keinen Frieden mit Gott schaffen wollen. Wir lieben die Sünde zu sehr, wir lieben unsere eigenen Wege zu sehr, wir sind Sklaven der Sünde geworden, völlig in Beschlag genommen für Sünde und Gottlosigkeit und wir wollen diesen Gott nicht. Römer 3, Abvers 10 sagt es uns sehr deutlich, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Dieses Urteil über die Menschheit ist verheerend. Keine Ausnahme, über alle das gleiche Urteil. In Epheser 2 wird über uns sogar gesagt, dass wir tot sind in unseren Übertretungen und Sünden und dass wir von Natur Kinder des Zorns sind. Die Bibel beschreibt den Zustand eines Menschen vor Gott als tot. Tot in der Hinsicht, dass die Sünde und Gefangenschaft unter die Herrschaft, also dass die Sünde und die Gefangenschaft unter die Herrschaft der Sünde und des Teufels so groß ist, dass es in dem Menschen keine Bestrebung und auch kein Verlangen gibt, den Frieden mit Gott anzustreben. Und wir erkennen von uns selbst aus die große Schuld, die wir gegenüber unserem Schöpfer haben, nicht an. Und wir entwickeln auch keinen Plan, wie wir uns Gott nähern können oder wie wir Schritte machen, damit wir uns entwickeln und besser und heiliger werden und wie wir in eine friedliche Gemeinschaft mit Gott kommen. Somit müssen wir jegliche Lehre verwerfen, die zum Ausdruck bringt oder die uns sagen möchte, dass der Mensch entweder seine Erlösung wirken kann oder dass der Mensch sich auf einer stetigen Reise hin zu Gott entwickelt oder sich verbessert oder anstrengt, um zu Gott zu gelangen. Wir müssen all das verwerfen, weil das Zeugnis der Bibel sehr deutlich ist. Der Mensch tut nichts davon. Er ist Feind Gottes und möchte Feind Gottes bleiben, weil er die Sünde mehr liebt als Gott. Stattdessen wird uns im Wort Gottes ganz deutlich bezeugt, dass die Errettung völlig und einzig im Willen Gottes begründet ist und von ihm gewirkt ist. In Epheser 2, 4 und 5 heißt es, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Die Liebe Gottes ist es, die ihn getrieben hat, sich über uns zu erbarmen. Nichts kam von uns, alles von ihm. Gott der Vater hat seinen Sohn zur Sünde gemacht. Nicht Pontius Pilatus, nicht Herodes, nicht die römischen Soldaten sind im Endeffekt diejenigen, die Jesus Christus ans Kreuz gebracht haben, sondern es ist der Vater selbst. In Jesaja 53, in Vers 10 wird es gesagt, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Gott, der Vater, gibt seinen Sohn dahin. Und nicht, er gibt nicht seinen Sohn dahin, weil er seinen Sohn nicht liebt und sagt, geh weg von mir. Ich will mit dir nichts zu tun haben, ich gebe dich weg. Vielleicht können wir dich einem guten Zweck zuführen. Nein, sondern es ist sein Geliebter, sein einziger Sohn. An niemand anderen hat er so ein Wohlgefallen wie an seinem Sohn. Was hat den Vater dazu bewogen, seinen einzigen, sein Liebstes, seinen Sohn für Sünder herzugeben? Ich möchte dich bitten, hier stehen zu bleiben und darüber nachzudenken. Wie kommt Gott darauf, seinen heiligen, sündlosen Sohn, seine Freude, sein Wohlgefallen hinzugeben für dich? Wie kommt Gott dazu? Wir kennen alle diesen berühmten Vers in der Bibel, der uns die Auskunft gibt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat oder die Welt so geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist die Liebe Gottes, die ihn dazu bringt, einen Plan der Erlösung zu fassen, indem er dich, Sünder, erretten kann und trotzdem seinem Charakter, der heilig und gerecht ist, treu bleiben kann. Er schafft eine Errettung, in der Sünder frei ausgehen können, aber gleichzeitig seine Heiligkeit und Gerechtigkeit gewahrt werden. Und damit das möglich ist, kommt dieser Tausch zustande und im Zentrum dessen steht das, dass er seinen Sohn für uns ausliefert. Gott, der Vater, gibt seinen Sohn her. Der ewige Gott wird selbst Mensch. Und auch hier unter den Sündern dann verweilend, ist ihm Sünde völlig unbekannt. Hier wird gesagt, der von keiner Sünde wusste. Hier geht es um Jesus Christus. Dass er von keiner Sünde wusste, bedeutet nicht, dass ihm Sünde an sich unbekannt war, dass er keine Ahnung hatte, was Sünde ist, sondern dass er selbst mit Sünde keinerlei Schnittmenge oder irgendein Verhältnis mit Sünde persönlich hatte. Natürlich wusste Jesus Christus, der ewige Gott, was Sünde ist. Er ist der Schöpfer aller Dinge, er hat Adam und Eva erschaffen. Und er hat gesehen, wie sie die erste Sünde begangen haben. Er hat gesehen, wie der erste Mord stattgefunden hat, als Kain seinen Bruder Abel getötet hat. Er war dabei, er hat es gesehen. Natürlich weiß er, was Sünde ist. Aber das ist nicht gemeint. In Hebräer 4, Vers 15 wird uns gesagt, dass Jesus Christus in seinem Erdenleben mit allen Versuchungen, mit allen Schwächen, mit allen Beschränkungen, mit denen wir Menschen auf dieser Erde konfrontiert werden, auch konfrontiert wurde, aber dass er ohne Sünde geblieben ist. Sünde hatte keinen Teil an Jesus Christus. Während Sünde uns korrumpiert hat und uns entstellt hat und uns beseelt hat, so hat sie in Jesus keinen Teil. An Jesus konnte sie nicht anhaften, sie hat ihn nicht infiziert. Als Jesus Christus predigte hier auf dieser Erde, waren die Menschen sehr beeindruckt, aber viele taten sich auch schwer damit, wie sie Jesus jetzt einschätzen sollten, wer denn jetzt wirklich ist. Und dann kommt es dazu, dass Jesus in die Synagoge geht und er belehrt sie im Wort Gottes und sie sind über seine Schriftkenntnis erstaunt. Und wundern sich, wie kann jemand so deutlich das Wort Gottes auslegen? Wie kann jemand so deutlich davon sprechen, was Gott möchte? Und Jesus sagt dann, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Was meint Jesus damit? Jesus hat das Wort Gottes so deutlich und klar ausgelegt und erklärt, weil er danach bestrebt war, Gott zu gefallen und nicht sich selbst gut dazustehen. Und deshalb hat er das Wort Gottes in aller Klarheit und Deutlichkeit erklärt. Er musste die Wahrheit nicht irgendwie abschwächen oder vernebeln, damit er trotzdem noch ein gutes Gesicht vor den Menschen macht. Ja, also, wenn ich hier vorne stehe und das Wort Gottes predige, dann stehe ich immer in der Gefahr, dass ich das Wort Gottes immer ein bisschen abschwäche, weil ich weiß, dieses Wort Gottes wird mich persönlich auch immer beurteilen. Und bei mir wird immer die Frage sein, wie denkt ihr über mich, wenn ihr auf einmal entdeckt, ich selber komme diesem Wort Gottes, dieser Gerechtigkeit, ich komme da nicht dran. Ich fehle. Und ich würde versuchen, Gottes Maßstab der Gerechtigkeit herunterzusenken, damit ich irgendwie das Ganze erfülle und ihr denkt, ja, der Georg, der passt in dieses Muster, der erfüllt das irgendwie. Das hat Jesus Christus aber nicht gemacht. Er konnte in aller Deutlichkeit und aller Wahrheit und aller Klarheit das Wort Gottes verkünden, ohne das irgendwie zu verharmlosen, zu verweichlichen, weil er ohne Sünde war, weil keine Ungerechtigkeit in ihm war. In Johannes 8, Vers 46 fragt Jesus die Pharisäer, wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wie antworten die Pharisäer? Also sie werden gefragt, kann jemand von euch Sünde an mir finden? Und sie antworten, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Das ist ihre Antwort auf die Frage, habe ich Sünde? Und sie sagen, du bist ein Samariter. Ja, also ein Volk, das bei den Juden verachtet ist. Ach. Ja, was ist das für eine Argumentation? Wie nennt man diese Argumentationsform? Das ist das Argumentum ad hominem. Sie wissen, dass sie Jesus keine Sünde vorwerfen können und demzufolge müssten sie seinen Worten Glauben schenken. Doch weil sie das nicht wollen, greifen sie nicht das Argument selbst auf und versuchen das Argument zu entkräften, also dass Jesus keine Sünde hat, sondern ihr Argument richtet sich gegen die Person. Und sie versuchen, Jesus vor den Leuten verächtlich zu machen, seine Reputation zu zerstören vor den Menschen und sagen, wieso solltet ihr auf den hören, das ist ein Samariter. Hört nicht auf ihn. Um Jesus so bei den Menschen in Misskredit zu bringen und eine echte Diskussion zu vermeiden, ob sie wirklich an den wahren Gott glauben und wieso sie Jesus Christus als Sohn Gottes nicht annehmen. Menschen, die penibel gesucht haben, konnten bei Jesus Christus keine Sünde finden. In Jesaja 53, Vers 9 wird uns gesagt, er hat kein Unrecht getan und kein Betrug ist in seinem Mund gewesen. Das konnten seine Jünger bezeugen. Sie geben in den Briefen, die sie später zeigen, immer wieder die Informationen und sprechen davon, dass sie auch bei Jesus Christus keine Sünde gefunden haben, dass er der Sündlose war. Wisst ihr, Menschen können der Öffentlichkeit manchmal ein sehr gutes Bild abgeben, ja? Viele von euch kennen mich nicht und ihr wüsstet nicht vielleicht, was meine moralischen Verfehlungen im Leben sind. Ihr könntet vielleicht meinen, ich bin ein moralisch guter Mensch. Doch würdet ihr meine Familie, meine Freunde fragen, dann könnten sie euch vieles berichten, wo ich sündige, wo ich Verfehlungen habe, wo ich meine Schwächen habe. Und wenn man aber den Freunden von Jesus Christus zuhört, so haben sie bei ihm keine Sünde gefunden. Da, wo sie jeden Tag mit ihm unterwegs waren, 24 Stunden am Tag, sie konnten nichts an ihm entdecken, wo er sündig war, wo er irgendein Gebot übertreten hat, wo er irgendein Wort gesagt hat, das nicht richtig war. Vielleicht könntest du sagen, ja, es waren einfach Freunde, die eine verklärte Sicht auf ihren Freund hatten, die ihren Freund einfach gut dastehen lassen wollen. Soll ich dir eins sagen? Sie sind später gestorben, weil sie darauf vertraut haben, dass dieser Jesus Christus ohne Sünde war und das vollkommene und heilige Opfer für sie war. Sie haben ihr Leben darauf vertraut, dass dieser Jesus ohne Sünde ist. Es wurde keine Sünde an ihm gefunden. Lass uns aber daran denken, dass dieser Jesus Christus dieses heilige, sündlose Leben für uns gelebt hat. Er war vorher schon der Sündlose in Ewigkeit, Gott, gerecht und heilig. Doch er stellt sich den Versuchungen des Lebens, er stellt sich der Schwere und der Bürde des Lebens und der Schwäche der Menschen, aber er bleibt ohne Sünde, damit er für uns unser Stellvertreter sein kann. Das sündlose Opferlamm, das die Sünde der Welt tragen kann. Das Alte Testament lehrt uns sehr deutlich, dass ein Opfertier makellos sein muss, perfekt sein muss. Nur ein Unschuldiger kann für Schuldige sterben. Ich kann für dich nicht sterben, denn ich verdiene selbst den Tod und du kannst nicht für mich sterben, weil du bist selbst auch schuldig und ein Todeskandidat. So war Jesus Christus sündlos für uns. Dann lesen wir hier weiter über die Zurechnung der Sünde, dass dieser Sündlose für uns zur Sünde gemacht wird. Der heilige, gerechte, vollkommene Mensch wird zur Sünde gemacht. Wenn wir hier nicht schockiert sind, dann liegt es daran, dass wir nicht verstehen, wie abscheulich Sünde ist und auf der anderen Seite, wie heilig und rein und gerecht Jesus Christus ist. Wenn wir nicht schockiert sind, dass der Heilige jetzt zur Sünde gemacht wird. Vielleicht können das am besten noch Eltern nachvollziehen, was das bedeutet, wenn jemand, der heilig und ohne Sünde ist, auf einmal zur Sünde gemacht wird. Denke an das kleine Baby in seiner Unschuld. Denk daran, wie schmerzlich, zerreißend ist es, wenn du jetzt auf einmal erlebst, wie Sünde auf einmal ins Spiel kommt, wie dieses kleine Kind dich auf einmal bewusst und trotzig belügt. Zum ersten Mal nimmst du es wirklich wahr, wie dieses kleine Paket, dieser kleine Mensch dich irgendwann bewusst belügt, wie dieses Kind dich bestiehlt, dich belügt, dir nicht die Wahrheit sagt. Und wir merken, wie diese scheinbare Unschuld dann auf einmal irgendwie zerplatzt und zerschmerzt sehr, oder? Für ein Elternherz. Wir wissen, dass Kinder in Sünde geboren sind. Hier ist der Sündlose und er wird zur Sünde gemacht. Was bedeutet es, dass Jesus zur Sünde gemacht wird? Hier gibt es viele falsche Vorstellungen. Ich möchte kurz erklären, was es bedeutet, dass Jesus zur Sünde gemacht wird. Am Kreuz von Golgatha hat Gott der Vater seinem Sohn Jesus Christus all die Sünden seines Volkes, für die Jesus dort stellvertretend steht und hängt, zugerechnet. All die Sünden des Volkes werden Jesus Christus zugerechnet. Und Gott der Vater behandelt Jesus Christus, seinen Sohn, so, als hätte er all die Sünden seines Volkes begangen, für die er dort am Kreuz stirbt, obwohl er selbst keine dieser Sünden getan hat. Die Schuld von all den Menschen, die Jesus Christus ihr Vertrauen schenken werden und ihm auch schon im Voraus vertraut haben, wird vom Vater seinem Sohn zugerechnet. Er legt die Last ihrer Sünden auf seine Schultern und lässt ihn die Strafe für ihre Schuld, für ihre Sünde bezahlen. Und dort, als er die Sünde seines Volkes zugerechnet wird, trifft ihn der volle Zorn Gottes, den Gott gegenüber diesen Sünden hat. In Jesaja 53, Abvers 4 heißt es: Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf all unsere Schuld auf ihn. Gott der Vater hat all die Schuld auf Jesus Christus geworfen. Die Strafe, die ihn trifft, ist unsere Strafe. Als ihn der Zorn des Vaters trifft und der Vater sich von ihm abwendet, weil Jesus Christus hier als Sünde identifiziert wird, der oder die Sünde seines Volkes trägt, wendet sich der Vater von ihm ab und das ganze Elend und der Fluch der Sünde kommt in den Worten von Jesus zum Ausdruck. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der geliebte Sohn, das Wohlgefallen Gottes, wird von seinem Vater verlassen. Damit Gott Sünder rechtfertigen kann, Sünder recht sprechen kann und dabei selbst gerecht und heilig bleiben kann, deshalb muss der schuldlose, heilige für dieses Volk sterben, das er erlösen will. Die Strafe wird von dem Stellvertreter getragen, der sich für sein Volk hergibt. Und jetzt kann Gott mit Recht und mit Wahrung seiner Heiligkeit die Sünde seines Volkes nicht anrechnen. Gott kann es jetzt mit Recht. Kann niemand mehr beschuldigen, niemand Gott vorwerfen, Gott, du bist nicht heilig. Gott, du siehst über Sünde hinweg. Nein. Sondern sein geliebter Sohn, ihm wurde die Schuld seines Volkes zugerechnet. Und wir können frei ausgehen, weil er für uns seinen Sohn zur Sünde gemacht hat. Und hier ist die Frage, glaubst du das? Und ich möchte dich aufrufen und dich bitten, lass dich mit Gott versöhnen, denn er hat seinen Sohn gegeben für dich, damit er auch dein Stellvertreter ist. Damit auch du frei bist und damit du Gemeinschaft mit Gott hast und mit ihm versöhnt bist. Du wisst ja, das ist nicht alles, was am Kreuz geschah. Wir haben uns bisher nur eine Seite dieses Tauschhandels angeschaut. Wir sehen, wie Sünde von uns weggenommen wird. Das ist das, was wir hergeben, was uns genommen wird. Und es wird Christus gegeben. Das ist die eine Seite. Doch es wird uns zuletzt gesagt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist die andere Seite dieses Tausches. Man könnte quasi sagen, wenn wir diesen Vers, den letzten Teil weglassen, dann würden wir quasi vorher bei Null stehen in Bezug auf die Gerechtigkeit vor Gott. Was meine ich damit? Wenn wir uns Gottes Gebote ansehen, dann gibt es Dinge bei Gottes Geboten, die er ganz klar verbietet. Ja, also er sagt, wir sollen unseren Nächsten nicht töten, wir sollen nicht begehren, wir sollen nicht stehlen und so weiter. Also viele unterschiedliche Dinge, die uns gesagt werden, die wir nicht tun sollen. Aber auf der anderen Seite fordert Gott auch Dinge von uns. Gott fordert uns zum Beispiel auf, dass wir ihn mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft, mit all unserem Sein lieben sollen. Gott fordert uns auch auf, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Also das bedeutet nicht nur, dass wir aufgefordert sind, unserem Nächsten nichts Böses zu tun. Wir werden aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben. Wir werden aufgefordert, Gott zu lieben. Unsere Verfehlungen hat Jesus Christus getragen. Doch was ist mit dem Gehorsam gegenüber Gottes Aufforderungen? Was ist mit einem gerechten Leben? Wisst ihr, leider sind einige Christen wirklich der Meinung, dass wir bei der Errettung auf Null gesetzt werden. Und ab dem Zeitpunkt heißt es, und jetzt streng dich an. Jetzt streng dich an, dass du irgendwie vor Gott ein gerechtes Leben führen kannst und dass du dich irgendwie gut bewährst und ans Ziel kommst. Doch achte darauf, was der Vers sagt. In Jesus Christus werden wir zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist das, was wir von Jesus Christus erhalten. Das ist die andere Seite des Tausches. Wir kriegen Gottes Gerechtigkeit zugerechnet. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Gottes Gerechtigkeit ist seine unerschütterliche Verpflichtung, das zu tun, was richtig ist, nämlich die Herrlichkeit und Ehre seines eigenen Namens zu bewahren. Ich möchte es wiederholen. Gottes Gerechtigkeit ist seine unerschütterliche Verpflichtung, das zu tun, was richtig ist, nämlich die Herrlichkeit und Ehre seines eigenen Namens zu bewahren. Wer mit Gott Umgang haben möchte, der braucht diese Gerechtigkeit. Ohne diese Gerechtigkeit können wir uns Gott nicht nahen. Wer mit Gott Gemeinschaft haben möchte, der muss nachweisen können, dass er selbst zu jeder Zeit und auf jede Art und Weise Gottes Ehre und Herrlichkeit in seinem Leben aufrecht gehalten hat. Denk nochmal das, was Jesus in Johannes 7 gesagt hat. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Wer Gottes Ehre in allem sucht, in dem ist keine Ungerechtigkeit. Hier in diesem wird deutlich, dass wofür wir Menschen eigentlich geschaffen wurden. Wir Menschen wurden geschaffen für Gott. Er ist unser Schöpfer, er hat uns gebildet, er hat uns gemacht für sich selbst. Damit wir an Gott Freude haben und all dem, was Gott schenkt und darbietet, reichhaltig und in Schönheit. Gott hat uns gemacht, damit wir das alles sehen und entdecken und sagen, ja Gott, das kommt von dir, das hast du alles mir gegeben, ich gebe dir Ehre. Danke, dass du mir das gegeben hast, danke, dass ich vor dir leben darf, danke, dass ich für dich leben darf. Du ewiger Gott, der du mich bildest, ich darf mit dir Gemeinschaft haben. Danke, dass ich für dich leben darf und all das genießen darf, was du mir gibst. Wir wissen, was die Sünde macht. Die Sünde macht genau das, dass sie dem Geber aller guten Gaben nicht die Ehre gibt. Sie sagt, nein Gott, es kommt nicht von dir. Nein Gott, ich danke dir nicht dafür, sondern ich gebe mir selbst die Ehre. Ich bin doch selbst in einer Art ein Gott. Ich bin doch selbst wer. Ich kann doch selbst was machen. Aber alle Dinge kommen von Gott. Er hat alles geschaffen. Er hat uns alles gegeben. Von ihm, für ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Und weil wir sündig sind, können wir niemals die Gerechtigkeit Gottes erlangen, weil wir niemals völlig gehorsam sind und auch niemals so sein werden. Wir suchen nie in allen Aspekten die Ehre Gottes, sondern wie oft rechnen wir uns Dinge selbst zu oder wie oft werden wir beschenkt mit Gutem in unserem Leben. Wir nehmen es für selbstverständlich her oder denken sogar, dass wir es uns geschaffen haben und danken nicht dem Geber dieser Dinge. Deshalb kann Paulus in Philipper 3, 8 bis 9 sagen, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meinem Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Jeder, der meint, durch eigene Werke, durch Einhaltung des Gesetzes, sich Gott nahen zu können, muss scheitern, weil wir ja der Gerechtigkeit Gottes ermangeln. Doch das Herrliche ist, dass diese körperschaftliche Stellvertretung, also dass dieser eine den Elfmeter schießt für alle, in zwei Richtungen funktioniert. Also nicht nur, dass unsere Sünde ihm zugerechnet wird. Nein, sondern es funktioniert auch in die andere Richtung. In Römer 5, was Andi heute schon gelesen hat, wird es uns gesagt, ab Vers 18, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zur Sünde gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Nicht nur wird dem Sohn Gottes am Kreuz die Schuld seines Volkes zugerechnet, sondern auch seinem Volk wird seine Gerechtigkeit zugerechnet. Nicht nur die Schuldlosigkeit und Sündlosigkeit, sondern auch seine positive Gerechtigkeit. Und ich bitte dich, lies die Bibel. Und das Leben von Jesus Christus. Lies, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er gehandelt hat, wie er gehorsam war, wie er in allem Gott geehrt hat, in allem Gott die Ehre gegeben hat, wie er den Nächsten geliebt hat, wie er Sünder geliebt hat. Und all das, was er in seiner Gerechtigkeit gelebt hat, das wird dein, wenn du dich Jesus Christus anvertraust. Und die wichtige Frage in diesem Text, ganz am Ende heißt es, damit wir in ihm, wir in ihm. Und das ist die Frage heute auch für dich. Bist du in Jesus Christus, in diesem stellvertretenden Oberhaupt? Bist du in ihm? Wenn du in ihm bist, dann bist du mit ihm gestorben. Und dann bist du mit ihm auferstanden. Das ist das, was wir heute in der Taufe auch gesehen haben, was deutlich wird. Sterben mit Christus und auferstehen zu einem neuen Leben. Bist du in diesem Jesus Christus, dann hat er deine Schuld am Kreuz getragen. Und bist du in Christus, dann gehört auch seine Gerechtigkeit dir. Hast du ihm dein Leben anvertraut, sodass du zu seinem Volk gehörst, das er dort am Kreuz vertreten hat. Wisst ihr, Russland, es kann es verkraften, dass es Alaska für einen Spottpreis an Amerika verloren hat. Öl und Gold haben sie selbst in Mengen vorhanden. Aber du kannst ohne diesen größten Tausch der Geschichte, du kannst ohne diesen Tausch nicht leben. So möchten wir dich aufrufen und dich bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Denn er hat seinen Sohn, der von keiner Sünde wusste, für uns, oder ich möchte sagen, für dich zur Sünde gemacht, damit du in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würde. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen.